Motorrad, Gottesdienst in Bernloch. Und ich habe heute so dieses Thema gewählt, Freiheit. Freiheit ist ja etwas, was man so erleben kann auf dem Motorrad, ganz besonders. Und wenn man mal so eine Kurve richtig gut durchfährt und merkt, wie stabil das sein kann, die Kurve in einem Dreh durchzufahren, ohne nachreagieren zu müssen, das ist was ganz Tolles. Es gibt noch etwas Tolles, was mich als Schwabe ganz besonders begeistert. Wenn ich nämlich in ein Parkhaus hineinfahre, an der Schranke vorbei und noch mehr, wenn ich wieder hinausfahre, auch an der Schranke vorbei und nichts bezahlen muss, da kommt richtig Freude auf. Machen Sie das mal mit dem Auto, dann haben Sie ein Problem. Allerdings wird mir dann manchmal doch recht schmerzlich bewusst, dass auch meine Freiheit mit dem Motorrad an der Radarpistole des Polizisten endet. Das gibt es ja auch. Der Freiheitsdrang steckt in uns. Ich habe da mal ein Bild von einer Maschine gemacht. Wenn man das erkennen kann. Und ich will einen kurzen Text lesen. Eine vielleicht die bekannteste Geschichte in der Bibel, die über Jahrtausende Menschen begeistert hat. Da heißt es in Lukas 15, ferner sprach er, ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zum Vater, Vater, gib mir den Anteil des Vermögens, der mir zukommt. Da teilte er den Besitz unter sie. Wenige Tage darauf packte der jüngere Sohn alles zusammen, zog in ein fernes Land und vergeudete dort sein Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Nachdem er aber alles durchgebracht hatte, kam eine schwere Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Da ging er hin und verdingte sich an einen Bürger jenes Landes und er schickte ihn auf seine Felder zum Schweinehüten. Gerne hätte er sich den Magen gefüllt mit den Schoten, die die Schweine fraßen, aber niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Halte mich wie einen von deinen Taglöhnern. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und wurde von Erbarmen bewegt, lief herbei, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinem Knechte, holt schnell das beste Kleid heraus und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe an die Füße. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das ist diese Geschichte, die die meisten vermutlich kennen. Eine Geschichte, die uns bis heute bewegt. Ein Sohn wird beschrieben, dem der Freiheitsdrang so nahe gegangen ist. Er trägt ihn so in seinem Herzen. Er lebt bei seinem Vater und kann das total genießen. Er kann es auskosten, auch Kind zu sein. Es geht ihm auch nach langer Zeit gut. Er hat einen Vater, der für ihn sorgte, einen reichen Vater. Er musste sich um nichts kümmern. Aber irgendwie war der Wunsch nach Freiheit da. Es ist ja grundsätzlich kein falscher Gedanke. Vielleicht hatte der Sohn noch nichts anderes kennengelernt. Vielleicht sucht er nach etwas Neuem, nach einer Herausforderung. Und das stimmt ja auch. Irgendwann wird der Konfirmandenanzug zu eng. Doch dann beginnt die Tragödie in dieser Geschichte. Der Sohn will sein Erbteil haben und das war auch damals genauso unverschämt wie heute, das zu fordern. Das ist, als ob man den Tod des Vaters wünscht. Aber der Sohn hat sich unfrei gefühlt. All die Gebote seines Vaters, du sollst dies nicht, du sollst das nicht, du sollst aber dies tun und das nicht lassen, putz dir die Zähne, räum dein Zimmer auf, spar für später, vertrag dich mit deinem Bruder, schlaf nicht immer bis Mittag, iss mehr Obst. Und und den Motorradführerschein, den darfst du auf keinen Fall machen. So könnte man sich das vorstellen, wie man sich in Unfreiheit fühlen kann. Und dann sagt er, Vater, du bist alt geworden mit all deinen Vorstellungen. Ich will mein Erbteil und zwar sofort, ich gehe. Und der Vater lässt ihn gehen. Er lässt ihn gehen. Ich klicke da nicht weiter, das ist zu kompliziert und man sieht es eh nicht so richtig. Der Vater in dieser Geschichte, er will auch keinen Sohn, den er mit Zwang halten muss. Man kann keinen Menschen zwingen, irgendetwas zu tun. Man kann keinen Menschen zwingen und sagen, du musst jetzt Motorrad fahren, wenn er das absolut nicht will. Ich gebe mal einen Geheimnispreis. Meine Frau fährt vielleicht einmal im Jahr mit an meinem Geburtstag. Sie liebt Motorradfahren überhaupt nicht. Wir haben uns arrangiert. Ich darf hin und wieder gehen und ich darf hin und wieder zu Hause bleiben. Passt doch. Aber es wäre nicht möglich, Zwang auszuüben. Genauso ist das mit der Nachfolge Jesu, mit dem Christsein. Es macht doch keinen Sinn, einen zu zwingen, Christ zu sein. Wenn ich nicht begriffen habe, dass es bei Jesus ein Leben gibt in der Fülle, dann kann ich keinen Menschen dazu zwingen. Vielleicht haben wir da viele Fehler gemacht in der Vergangenheit. Und der Sohn geht. Er geht. Der Sohn gibt seine Heimat auf und jetzt findet Entwurzelung statt. So wie eine Wohnung kündigt, kündigt er seine Heimat. So wie er eine Freundschaft mit einem Menschen kündigt. Er ging in ein Land, da steht Makros, ein großes, uferloses Land, grenzenlos. Bei Motorradausfahrten ist es immer toll, wenn man Weite vor sich hat. Es ist aber auch toll, wenn man ein Ziel hat. Und vielleicht gehört es zum Schönsten, zu sagen, oben am Pass treffen wir uns. Bei den Motorradfahrern ist das ja so, unten am Pass, da ist dann immer freies Fahren angesagt. Da dürfen die einen los und die anderen Blümchen pflücken. Also da gibt es verschiedene Fahrstile, je nachdem, wie er das haben will. Und dann trifft man sich oben. Und das kann unwahrscheinlich schön sein, sich wieder zu treffen, zu sagen, wir gehören zusammen. Wir haben auch in dieser Gruppe Geborgenheit. Wir sind miteinander unterwegs. Wir wissen das von den Kindern. Kleine Kinder bauen sich Höhlen in den Kindergärten. Zweite Ebenen werden eingebaut. Es ist immer der Wunsch auch nach Zuhause da. Und dieser Sohn gibt sein Sein auf. Er vergeudet sein Sein. Nicht nur das Geld, das ist vielleicht das Wenigste, was er durchbringt in der Ferne. Und dann landet er in der Ferne. Es gibt ja diesen Spruch, Guginom, Gugirom, ich weiß nicht, ob man den hier auch kennt, lauter, ich habe den etwas abgewandelt. Guginom, Gugirom, lauter Schweine um ihn herum. Das war die Realität dieses jungen Mannes. Seine Realität. Der junge Mann steht ja für eine weit verbreitete Lebensart. Alles von Gott haben zu wollen, auch Gott manches in die Schuhe zu schieben, alles zu fordern, aber ohne Gott zu leben. Und Gott lädt uns ein zu einem Leben mit ihm. Und der Sohn, der landet im Elend. Vieles war für ihn schick, cool, so hat er sich das gedacht. Und am Ende nimmt ihn das alles gefangen. Er wird abhängig von anderen Menschen, er wird jämmerlich ausgenutzt und er landet bei den Schweinen. Sein Geld ist weg. Wie er das gemacht hat, steht nicht hier. Aber er ist dieser Sucht erlegen. Und Sucht, sagt man, kommt von Suchen. Stimmt aber gar nicht. Sucht kommt von Siechen. Von krepieren, von kaputtgehen. Das meint die Sucht. Und dieser Sohn geht in der Ferne kaputt. Dieses Kapitel 15 beschreibt den Sohn. Der Vater wird natürlich auch mitgezeichnet. Und dann richtet sich irgendwann die Kamera auf den Vater. Wann ist der Zeitpunkt des Zurückholens? Vielleicht ist das für einen Vater das Allerschwerste, zu sagen, ich lasse meinen Sohn in der Ferne. Ich bin der Typ, der wahrscheinlich hingefahren wäre und hätte den Sohn gesucht. Vermutlich hätte das Leiden des Sohnes nur verlängert. Er lässt diesen Rebellen dort sein, wo er sein will. Ich bin überzeugt, dass er für diesen Sohn gebetet hat. Vielleicht an jedem Tag, vielleicht an jedem Morgen vor seiner Arbeit nachging. Das ist die Größe und die Liebe des Vaters, nicht Groll zu hegen und den Sohn zu verdammen, sondern die Liebe des Vaters ist, bei ihm zu sein in Gedanken und ihm diese Freiheit zu lassen. Und dann ist die Zeit des Vaters. Vermutlich hat der Vater an vielen Morgen, an den vielen Abenden an den Horizont geschaut. Kommt er nicht vielleicht doch zurück? Vielleicht hat er einen Punkt gesehen und Hoffnung gehabt. Vielleicht war es dann wieder nur der Vertreter oder irgendeiner, der ihm etwas verkaufen wollte und nicht der Sohn. Und dann an einem Tag, da wird dieser Punkt am Horizont größer und dann erkennt er am Laufen, an der Gestik seinen Sohn. Das heißt im Wort Gottes, er sah ihn. Jetzt ist die Umkehr vom Sohn aus geschehen. Und nun kommt Bewegung in den Vater. Er sah, er hatte Erbarmen, er lief, er fiel, er küsste, er geht dem Sohn entgegen. Natürlich hat den Vater das miese Leben seines Sohnes gepackt. Natürlich hat er gelitten. Und jetzt läuft er los. Er lief. Das ist gegen die Sitte des Orients, gegen die Würde eines Herrn über Knechte. Da rennt der Vater quer über den Hof und lässt alle Würde zum Erstaunen der Knechte hinter sich. Und wir wissen, dass vielleicht gerade das letzte Stück, das schwerste Stück ist, zu gehen. Vielleicht hat sich der Sohn überlegt, ist es eigentlich nicht doof, was ich hier mache, zurückzuwollen zu meinem Vater, den ich so verlassen habe? Wird er mich nicht hinausstoßen? Auf dem letzten Stück kommen die größten Zweifel. Und es ist fantastisch, dass dieses letzte Stück der Vater übernimmt. Diese Strecke der größten Zweifel ist das Leichtmachen des Vaters. Dann heißt es, er fiel. Keine Kontrolle, wie siehst du denn aus, du Dreckspatz? Zuerst mal in die Dusche und runter mit dem Dreck und dann kann ich dich umarmen. Nein, der Vater gestaltet die Rückkehr so nah, so persönlich. Er lässt keine Schwelle mehr zu. Er küsste ihn. Das ist Heimkehr ohne Distanz. Das ist die Schönheit der Rückkehr. Dass er den Sohn so wieder annimmt als Kind. Der Kuss zeigt, wir gehören zusammen. Wir sind Familie. Der Kuss zeigt die Wertschätzung und gibt die Würde zurück, die der Sohn in der Fremde verloren hatte. Dann heißt es, er hatte Erbarmen. Der Sohn hat sich seine Anfrage zurechtgelegt. Er hat formuliert für sich, ich will wenigstens Knecht sein. Ich fordere gar nicht mehr, Sohn zu sein. Der Vater lässt das alles nicht gelten. Er sagt, du kommst zurück als Sohn. Der Planungsvorschlag des Sohnes, den nimmt er nicht an, der Vater. Der Vater hat Besseres und Größeres für uns vor. Und nun folgen 7 Imperative. Bringt her, zieht an, gebt, bringt, schlachtet, lasst uns essen, lasst uns fröhlich sein. Der Vater fährt alles auf, was möglich ist, um seinem Sohn wieder Heimat zu geben. Bringt schnell das beste Kleid heraus und zieht es ihm an. Keine Büßerkutte. Man soll nicht mehr sehen, dass der Sohn in der Fremde war, verarmt. Er bekommt ein neues Kleid ohne Spuren der Vergangenheit, ohne Geruch der Schweine, ohne den Geruch seines emanzipierten Lebens. Gebt ihm einen Ring, sagt der Vater. Nicht Taglöhner, sondern wieder Stellvertreter des Vaters. Wieder Einsetzung in die volle Kindschaft. Ohne Bedenken, ohne Wenn und Aber. Und dann bekommt er den Siegelring. Den Siegelring des Hauses. Der Sohn hat wieder alle Würde und Vollmacht. gebt ihm die Schuhe. Neue Schuhe. Offenbar kam der zerlumpt und ohne Schuhe an. Das Zeichen der Armut, des Rechtlosen, des Ehrlosen. Und er bekommt alle Würde zurück. So versöhnlich bietet Gott uns Rückkehr an. Gott leidet darunter, dass seine Menschen, die er geschaffen hat, die seine Geschöpfe sind, denen eine ganz große Liebe entgegenbringt. Er sehnt sie sich zurück. Er sehnt sich seine Geschöpfe heute Morgen zurück. Und er lädt sie ein, er lädt dich ein, zu Jesus zu kommen, zu sagen, ich will an dich glauben. Und es ist unser Ja notwendig, dass Jesus unser Leben gestalten darf. Dass wir einschlagen in die Hand Gottes und sagen, du darfst zurückkommen. Ich bin viel unterwegs in dieser Welt und bin gern unterwegs, auch mit dem Motorrad. Und da gibt es auf meinem Navi so eine Zieleingabe. Da kann ich immer das Ziel eingeben. Habe ich heute Morgen eingegeben, deshalb bin ich hier. Habe das gefunden. Aber manchmal, da gebe ich eine ganz andere Sache auch gerne ein. Da habe ich einen Button, da muss man immer nur draufdrücken, nach Hause. Und dann ist immer einprogrammiert, der Weg nach Hause, ganz egal von wo. Ich will euch das heute Morgen sagen. Habt den Mut, wieder mal auf diesen Button zu drücken, zu sagen, ich will nach Hause. Ich will nach Hause zum Schöpfer. Ich will nach Hause zu Jesus. Jesus ist für mich gestorben. Er ist auferstanden. Er lebt. Und er hat die Macht und die Vollmacht, mich einzuladen zu einem Leben für alle Ewigkeit. Diese Einladung steht, so wie der Sohn zurückkommen darf, so steht die Einladung, dass Jesus mir sagt, komm zurück, drück auf den Button nach Hause. Komm zurück, ich erwarte dich. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott darunter leidet, dass Menschen in der Ferne bleiben, weil er sich zurücksehnt. Die Botschaft heute Morgen, ich möchte sie so deutlich sagen, drückt den Button nach Hause, weil Gott uns erwartet. Amen.